Blitzgedanken, der Energie-Podcast.
Ja, moin, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Follower. Mein Name ist Thorsten Stein vom Team Kröger. Mir gegenüber sitzt unser Chef Peter Kröger.
Hallo.
Und willkommen zu unserem Energie-Podcast Blitzgedanken. Wir sind heute in der 10. Folge.
Ja.
Ich kann schon gar nicht mehr zählen, das ist ja verrückt.
Ja.
Die Zeit geht rum.
Es ist noch zweistellig.
Ja. Vielleicht werden wir drittstellig.
Oder wir sind jetzt zweistellig,
ja. So muss man sagen. Also bei den Themen, die wir noch haben, kann das kommen. Ich weiß ja auch gar nicht, es kommt ja mal drauf an, ob unsere Zuschauer, Zuhörer, Follower, ob die uns noch weiterhin sehen wollen. Aber die Resonanzen sind sehr positiv, das dürfen wir verraten.
Ja.
Deswegen macht es ja so viel Spaß.
Genau, richtig.
Ja, Easy ist auch wieder mit am Start. Unser 15. Teammitglied. Unser wichtigstes Teammitglied hat immer alle Augen offen, wie man sieht.
Ja, Tag und Nacht.
Aber Tag.
Ja, das schläft nicht.
Stimmt. Ja. Das war, ja, hast du recht. Tag und Nacht die Augen offen, ja. Hat Easy eigentlich Ohren?
Ja, das sind diese, wenn du das jetzt über die Augen so auf der Seite siehst, diese schwarze eingestickte, das soll so die Ohren nennen.
Ja. Okay. Also Easy ist auf jeden Fall immer mit am Start.
Ja, hört zu.
So, und wir sind auch wieder am Start heute für euch. Also wir waren gerade frühstücken wir beide und wir haben uns schon mal so ein bisschen vorbereitet auf den heutigen Podcast. Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben im Energieausweis und haben festgestellt am Ende der 20 Minuten, dass es doch noch einiges zu erzählen gibt zum Thema Energieausweis, weil er in unseren Augen doch sehr unterschätzt wird und auch immer wichtiger wird.
Ja. Das ist eindeutig so, ja. Ja, also also gerade hinsichtlich ja dessen, was jetzt, sage ich mal, im Rahmen der Klimaneutralität angeht, wo wir wo sagen wir mal 2050 hin müssen, wird dieser Ausweis sozusagen in der Immobilienbewertung immer ein wichtigeres Gut werden.
Ja.
So, das hat man auch schon mittlerweile so ein bisschen erkannt. Also der ein oder andere Makler, der ein oder andere Käufer guckt da schon ein bisschen genauer hin, als es vor ein paar Jahren war.
Ja, es war im Grunde ja immer, wir haben das im vorigen Podcast ja schon gesagt, es kam ja aufgrund der Gesetzgebung halt zum Tragen, dass der plötzlich wichtig wurde, war aber ein notwendiges Übel.
Genau.
Heute ist es so, dass es eigentlich mittlerweile ein dankenswertes Instrument ist, um halt die energetische Beschaffenheit des Gebäudes zu erkennen, weil du ja auch eben wissen willst, wo stehe ich und welche Maßnahmen sind für mich halt wichtig für das Gebäude. Mhm. Selbst wenn ich es nicht verkaufen möchte, sondern einfach auf Zukunft gesehen gucken möchte, wo möchte ich hin.
Ja.
Und die Maßnahmen werden ja am Ende des Energieausweises auch aufgelistet. Das haben wir euch beim letzten Mal schon erzählt. Aber darüber hinaus, und das ist auch ein Teil unserer Dienstleistung, können wir diese Maßnahmen auch mit Kosten belegen. Ja? Mhm. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass wir diese Maßnahmen ja auch energetisch begleiten können. Mhm. Ja? Das heißt, wir bekommen für diese energetischen Maßnahmen ja auch Förderung oder der Eigentümer bekommt die Förderung, die wir ihm dann entsprechend besorgen. Und insofern ist es auch wichtig, da am Ende des Tages über die Kosten zu reden.
Mhm. Ja, so, das ist also gerade für jemanden, der eine Immobilie kauft.
Ja.
Dann, sag ich mal, den Energieausweis hat und sagt, okay, hat jetzt ein Effizienzlabel von, ich sag jetzt mal, F, um das mal so zu sagen, genau. E oder F, ist ja so, dass so meistens oftmals so die Klassifizierung. Leider ist bei uns regional oft eher F, G, H anzutreffen.
Meistens H,
also wir haben mal so relativ schlechte Gebäudequalitäten. Das ist aber ja regional unterschiedlich. So, das muss man einfach dazu sagen. Also in der Bundesrepublik ist das sehr schwankend. Es gibt also Gebiete, die sind schon viel saniert oder haben mehr getan, haben somit eine bessere Effizienzklasse.
Also die besten Gebäude von Effizienzklasse stehen ja in den neuen Bundesländern.
Ja.
Also statistisch gesehen sind die Gebäude dort deutlich besser.
Ja.
Wir sind ja hier im wunderschönen Ostfriesland. Ich darf das gerne nochmal betonen. Wir sitzen hier in Emden.
Ja.
Und
Seehafenstadt.
In der schönen Seehafenstadt Emden, genau. Und beobachten natürlich den regionalen Markt hier sehr genau. Und da sind wir halt hier im ostfriesischen Bereich eher von der Gebäudestruktur energetisch schlecht aufgestellt.
Ja. Also ich war letztens bei meinem Bruder, der wohnt in Berlin.
Ja.
Ich sag mal, 85% des Gebäudebestands, sagt er, ist 1920, 1930 erbaut.
Wahnsinn.
Effizienzklasse H.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind von 100 Gebäuden, die da stehen, sind das 80.
Ja. Das ist, also, also man fährt ja denn, also ich fahre ja mit anderen Augen durch die Gegend, ja, als vielleicht manch anderer dann wiederum, ne? So mit diesem Hintergrundwissen. Und ich finde das immer ganz spannend. Und vor allen Dingen, wie gesagt, mein Bruder, der in Berlin sitzt und halt auch dasselbe macht wie wir auch, sozusagen. Mhm. Erzählt mir dann ja immer, was dort investiert wird. Also wenn in der Regel sind es ja mehr Familienhäuser in Berlin, ne? Also oder zwei Familienhäuser, ja, oder sowas, ne? Also schon mit mehr Parteien. Meist immer unterkellert.
Ja.
Ist oft sehr häufig bei denen. Also was da eine Sanierung, ja, kostet, das ist schon erheblich. Aber der Neubau ist noch viel, viel teurer.
Ja.
Also insofern ist für die Sanierung, ja, immer die günstige Variante, ja, um das Gebäude effizienzklassentechnisch oder auch in der Effizienz besser zu heben.
Ja.
Aber ja, das, also wie gesagt, in der Regionalität kann man dann merken, es gibt da so wirklich ich will nicht sagen schwarze Löcher, ja. So. Und da sind in unserer Region aus Friesland ist auch ein schwarzes Loch. Also, ja, wir haben einen hohen Bedarf an Sanierung, wie viele andere auch. Und da hilft, wie gesagt, wieder der Energieausweis, die richtige Richtung zu kriegen.
Ja.
So. Und wenn ich denn weiß, dass da Maßnahmen aufgeführt sind, die ich beim Kauf schon mal abschätzen könnte.
Ja. Ne?
Also auf der einen Seite weiß ich, okay, was ich machen muss. Ja. Aber schön wäre ja noch zu wissen, womit muss ich denn ungefähr rechnen?
Ne? Womit muss ich rechnen? Ne? Und also, was bringt es für mich, wenn ich jetzt diese Maßnahmen umsetze?
Ja. Ja. Ja.
Und da kommen wir natürlich als Energieberater wieder mit ins Spiel. Also angenommen, dieser Energieausweis würde jetzt vorliegen, ist es ja die Basis, ich sag mal, zu sehen, was möchte ich an meinem Gebäude machen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dann ist es eben so, dass wir ja über den Sanierungsfahrplan dann die Maßnahmen ja vorschlagen, was jetzt am effektivsten ist, das eben aber auch mit Kosten belegen. Ja?
Mhm.
Und insofern halte ich persönlich das auch für den Verkäufer in der Immobilie für durchaus ein Verkaufsargument. Also die sehen ja in der Regel immer, oh, der Energieberater, der jetzt den Energieausweis macht, macht das Gebäude schlecht.
Ja.
Eigentlich denke ich, ja, okay, der Kunde könnte vielleicht denken, ich bin in C, oh, jetzt bin ich aber in H, ja. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir tagtäglich haben.
Mhm.
Und ich sehe das genau andersrum. Ich sehe das eher so, dass dadurch natürlich auch der Verkäufer eine gewisse Kompetenz zeigt und ja auch eine Wertschätzung dem Gebäude gegenüber hat und sagt, ich weiß, ich habe ein altes Objekt und ich weiß, da muss was gemacht werden.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt dem Interessenten zeigen kann, was gemacht werden kann, damit das Gebäude besser wird, also ich mache ja einen Lösungsvorschlag,
genau,
finde ich, das ist doch eher ein Verkaufsargument.
Ja. Ja.
So sehe ich das und so erkläre ich das auch meinen Kunden und viele denken dann auch um. Und ich denke, da ist es mittlerweile, es findet insgesamt ein Umdenken statt.
Mhm.
Ja, und ich finde diesen bedarfsorientierten Ausweis schon elementar wichtig.
Ja, ja. Zumal ja auch, wir hatten es ja schon mal in, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir es hatten, aber auf jeden Fall hatten wir ja schon mal die CO2-Besteuerung, das Thema.
Ja.
Was ja 27 nun mal eintreten, ja, wird.
So, genau.
Und im Energieausweis, für den Bedarfsausweis, steht ja sozusagen auch die CO2-Äquivalenzzahl, ja, drin. Das heißt, wie viel Tonnen CO2 dieses Gebäude im Jahr ausstößt.
Genau.
Und dann kann ich mir ja schon hochrechnen mit, wenn ich jetzt weiß, dass der CO2-Preis, richtig, auf jeden Fall 150, 200 Euro pro Tonne sein wird,
ja,
dann weiß ich schon mal, welche Fixkosten ich mehr habe dann ab dem Zeitpunkt, wenn ich nichts täte,
richtig,
am Gebäude. Und von daher ist das auch nochmal ein wichtiger Indikator zur Energieeffizienz alleine gesehen nochmal wichtig, ne? Also ist der CO2-Faktor da ausgewiesen ist. Das soll sich ja auch ändern. Das heißt, die Druckapplikation des Ausweises wird sich ändern.
Mhm.
Man will eigentlich so die CO2-Kennzahl mehr im Vordergrund stellen,
ja,
als die Effizienz.
Mhm.
Weil logischerweise ist ja so, das Gebäude, wenn es effizient wird, spart es automatisch CO2 ein. Also insofern sagt man sich dann, okay, wenn es CO2-Reduzierung stattfindet, wird das Gebäude automatisch auch effizienter. Also man verbindet das miteinander. Also insofern wird wahrscheinlich dieses Label oder dieses Bandtacho mit den Pfeilen sich ein bisschen verändern.
Mhm.
Das ist angedacht. Ich weiß, glaube ich, ob das jetzt in neuen GEG 26 da schon kommen wird, aber auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall schon in den Ministerien und sowas diskutiert.
Mhm.
Ich finde das auch richtig. Warum nicht? Also letztendlich ist die CO2-Kennzahl ja die entscheidende für uns, für die Klimaneutralität.
Genau.
Das kann man durchaus so machen. Aber wie gesagt, wie man es jetzt darstellt und Also da dürfen jetzt natürlich jetzt keine groben Fehler passieren. Nicht, dass man jetzt denkt, oh, jetzt nur weil ich jetzt ich nehme jetzt mal klassischerweise den Fall. Ich hatte das mal vor, das ist bestimmt schon wieder 15 Jahre her, da hatte jemand ein wirklich altes Haus, 50er Jahre, ja, nichts dran gemacht, Pelletheizung eingebaut und extrem niedrigen CO2-Ausstoß. So. Energieeffizienzklasse, nicht gut. Ja,
genau.
So, also das heißt, das muss so ein bisschen, es darf nicht nur die CO2 im Fokus sein. Also es muss eine Mischung aus beiden sein, dass beide Kennzahlen zu sehen sind, also die CO2-Kennzahlen und halt aber auch wirklich die Energieeffizienzkennzahl, weil, wie gesagt, bestimmte Konstellationen können dazu führen, dass angeblich eine CO2-Neutralität hast, aber energieeffizienztechnisch ballerst du unheimlich viel Energie raus für wieder nichts. Ne? So, und das ist ja auch nicht, sage ich jetzt mal, nachhaltig.
Nein, das ist richtig. Aber im Grunde ist es ja wie so ein Mosaik. Das sind ja viele Puzzle oder viele Steine, die zusammen ein Bild ergeben. Und der Energieausweis ist ja wieder nur ein kleiner Teil des Ganzen. Ja. Natürlich gibt es auch immer die Verbräuche der Eigentümer. Das hatten wir ja im vorigen Podcast auch besprochen. Ne? Nur es ist natürlich nicht vergleichbar, wenn ich jetzt eine vierköpfige Familie bin und kaufe ein Haus und ich kaufe jetzt ein Haus von einem Rentner-Ehepaar zum Beispiel oder von sogar vielleicht einer alleinstehenden Person. Dann ist ja dieser Verbrauch nicht aussagekräftig. Nein. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, das rechne ich jetzt mal vier. Nee. Und da ist eben der bedarfsorientierte Ausweis deutlich effektiver und wie gesagt auch für die Maßnahmen, die geplant sind. Wir müssen das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich denke mal, damit haben wir euch so ein bisschen auch die Wichtigkeit da herausgestreckt. Und wenn wir einen Sanierungsfahrplan erstellen, diesen ISFP, den wir auch schon behandelt haben, ist ja der Energieausweis sozusagen das Ergebnis von der Analyse, worauf wir dann die Maßnahmen aufbauen.
Ja, genau.
Und
ja.
Insofern, also auch nicht nur für den Immobilienverkäufer oder den Vermieter ein wichtiges Instrument, sondern auch für den Immobilieneigentümer an sich ein gutes Instrument, um zu erkennen, wo stehe ich vom Bedarf mit meinem Gebäude. Ich meine, was er verbraucht, weiß er ja.
Ja.
So, aber ich glaube, kein Eigentümer weiß, wenn er keinen bedarfsorientierten Ausweis hat, wo der Energiebedarf liegt. Und ich denke, du hast es ja vorher angesprochen, die 350 bis knapp 500 Euro ist ja wunderbar investiertes Geld. Ja, und wir sind ja auch immer mehr dabei, jetzt diese Energieausweise auch zu erstellen.
Ja, ja. Also im Prinzip geht es ja darum, dass ich sag mal, wenn wir zurückgehen auf den Sanierungsfahrplan, was ja ein sehr ausführliches Aufklärungsinstrument ist, wo ja nicht nur, sage ich jetzt mal, der Energieausweis automatisch mit einhergeht, sondern halt auch wirklich, also tief in die Analyse geht. Ja, ne? So, das tut der Energieausweis natürlich in der Form nicht. Ne? So, da ist es einfach nur, dass man erstmal mal weiß, wo stehe ich.
Ja.
Und was für, sag ich mal, Maßnahmen sind denn so die wichtigsten, die dann in den Maßnahmenkatalog vielleicht dann erstmal aufgeführt sind, so ohne dass Kosten genannt sind und solche Sachen. Einfach erstmal zu sehen, okay, es gibt einen Hebel, ne? So, Punkt.
Richtig.
Und dann kann man sich dann natürlich weiter mit beschäftigen, aber oftmals wird der Energieausweis ja in den meisten Fällen ausgelöst, halt eben, wie gesagt, weil Verkauf, Vermietung stattfindet.
Ja.
Das ist der meiste Auslöser der Stadt, also der letztendlich bei uns ja stattfindet sozusagen oder uns begegnet. Und von daher ist mir das einfach insofern wichtig, dass man einfach mal weiß, wo sind die Unterschiede in diesem Energieausweis, ne, was wir letztes Mal schon gesagt haben. Und ich wiederhole mich da, ich würde es wahnsinnig begrüßen, wenn man irgendwann sagen würde, der Verbrauchsausweis ist, wie gesagt, der ist das Geld nicht wert. Das muss man einfach so sagen. Das sagt auch die Branche an sich. Die
Eigentümer wissen es auch. Also die Kunden, wo wir das machen, die wissen schon um die Wichtigkeit und auch um im Prinzip die Unsinnigkeit, ich sage das jetzt mal so deutlich, eines verbrauchsorientierten Ausweises, der macht keinen Sinn.
Ja.
Ja. Und es hat ja einen positiven Nebeneffekt, dadurch, dass wir ja auch dann im Gebäude sind, weil wir ja die Gebäudehülle entsprechend detailliert aufnehmen, verbinden wir das natürlich auch im Grunde gleich mit einem schönen Beratungstermin.
Ja.
Also der Kunde schlägt sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also wir gehen da jetzt ja nicht, hetzen ja nicht durchs Gebäude, nehmen das auf und dann schicken wir ihm zwei Tage später einen Ausweis zu, sondern da entwickelt sich ja auch ein Gespräch.
Ja.
Man guckt sich das Gebäude an und sagt, Mensch, da könnte man, also das ist schon, finde ich, auch ein sehr guter Türöffner.
Ja, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ne? Also das
für schlankes ist so, Geld.
Für schlankes Geld, ja, genau. Das Spannende ist natürlich auch, ein Energieausweis ist ja auch notwendig für Neubauten.
Ja.
Das wissen viele auch nicht.
Richtig.
Das ist so, Ich kaufe einen Neubau, okay, dann ist der Energieausweis ja im Rahmen des notarischen Abwicklung dabei. Aber ich erlebe das immer wieder, dass einfach, ich sag jetzt mal, Häuser gebaut werden vom Endkunden durch verschiedene Unternehmen. Das gebaut, ist fertig. Man hat mal über die energetische Qualität gesprochen am Anfang im Angebot und gesagt, ja, wie sollen denn die Dämmstärken oder welche Haustechnik?
Genau.
Aber bescheinigt bekommen tun das die wenigsten.
Ja.
Obwohl es rechtlich verpflichtend zu übergeben ist.
Ja.
Stellen wir, muss ich sagen, hier für unsere Region sehr stark fest, dass das sehr häufig der Fall ist. Ich habe mit meinem Bruder von der Zeit darüber gesprochen, weil ich da auf Besuch war. Ist genauso.
Ja.
Also dachte ich mir, es wäre so ein ostfriesisches Phänomen. aber nee, ist es nicht. Es ist einfach so.
Also selbst in der Weltstadt Berlin wird das nicht gemacht.
Ja, also es ist halt eben, also wenn man danach fragt, zückt nicht jeder sofort den Ausweis. Oder sagen die, weiß ich gar nicht, ob ich den bekommen habe. So, oder, ja stimmt, den muss ich ja noch haben. Also, ne? Gut, unter Nachfrage kriegt man den in der Regel ja auch, weil es steht einem ja zu. Es ist ja letztendlich eine Leistung, die im Rahmen des Bauwerks mit zu tätigen ist, von dem, ich sag jetzt mal, entweder dem Architekten oder dem jeweiligen Gewerk, die das Gebäude errichtet haben oder die verkauft haben, der Bauträger, der Investor, wer auch immer.
Genau.
Und von daher, sag ich mal, ja, ist das so auch ein Phänomen, sage ich jetzt immer, ne, dass die das dann manchmal einfach gar nicht haben. Da denke ich mir wieder in dieser Denkensweise, ja, notwendiges Übel, ne? Also obwohl es ja nicht schlimm ist. Man wird ja nur den Tatbestand dessen, was man gebaut hat, einmal bescheinigt bekommen. So, das ist jetzt ja kein Riesenaufwand, ja, und man betrügt da ja auch keinen. Man hat es ja vorher, man hat es ja so gekauft, man hat es ja so abgestimmt.
Ja.
So. Es ist ja nur nochmal, dass er es hat, ja. Damit er gänzlich für die 10 Jahre erstmal diesen, weil das ist ja die Gültigkeit, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
Richtig, gerade.
Ne? Also der Ausweis.
Aber ich glaube, das wissen unsere Follower, wissen das, dass der 10 Jahre gültig ist. Oder?
Sie wissen das.
Ja, sie wissen
so, das. Aber trotzdem sage ich es nochmal.
Also der Energieausweis ist 10 Jahre
gültig. 10 Jahre gültig. So, und dann muss er halt wieder neu gemacht werden. Die Diskrepanz in dem Zusammenhang fällt mir sofort wieder ein. Ne? Also wir reden über ein Thema und schon ploppt wieder was auf.
Ja.
Also ich habe durchaus in der Vergangenheit natürlich das Problem oder die sag ich mal, Kundenanfragen gehabt. Vor 10 Jahren haben die gebaut, von damals einen Energieausweis bekommen. Der ist abgelaufen, haben angerufen und gesagt, Herr Kröger, können Sie uns den nochmal für 10 Jahre verlängern?
Ja.
Dann sage ich, na selbstverständlich, solange sich am Ihrem Gebäude nichts verändert hat, was dazu gebaut worden ist oder die Technik sich verändert hat, kann man diesen Datenbestand ja so wieder nehmen und wieder registrieren lassen. So. Folge daraus ist aber, in diesen 10 Jahren hat es 3 oder 4 Novellierungen in dem, sag ich mal, Richtlinien gegeben. Das heißt also, vor 10 Jahren hat er eine Effizienzklasse A bescheinigt bekommen und leider heute Effizienzklasse C. Das versteht der Kunde nicht. Da sagt er sich, wieso? Ich habe doch dasselbe Haus, das steht doch noch genauso da. Und dann sage ich, ja, aber die heutigen Anforderungen an Neubauten sind ja natürlich gestiegen. Das heißt also, Ihr Gebäude, was Sie vor 10 Jahren gebaut haben, war da Stand der Technik.
Genau.
Jetzt gibt es bessere Stand der Technik. Das heißt also, es gibt noch Häuser, die besser sind als Sie. Und darum fallen Sie jetzt leider in der Effizienzklasse ein bisschen zurück. Sind die ein bisschen angefressen?
Das ist so. Die Erfahrung habe ich im Bestandsgebäude aber auch schon gemacht, dass der Energieausweis nötig war, weil der alte abgelaufen war.
Ja.
Und der Energieausweis, den ich dann angefertigt habe, war plötzlich auch 2 Stufen schlechter, nicht?
Ja,
obwohl, wie gesagt, der Eigentümer sich nicht verändert hat. Der ist das Gleiche geblieben, das Gebäude ist das Gleiche geblieben. Aber nochmal, die Anforderungen, um in eben eine gewisse Stufe zu kommen, werden ja immer höher.
Ja, die werden ja immer schärfer. So. Ja.
Und aber auch da geht es wie bei allen anderen Themen bei uns immer um das Thema Kommunikation. Ja, wie erkläre ich es? Ja. Wie kann ich es rüberbringen?
Ja.
Ja, und wenn man das vernünftig erklärt, so dass der Kunde es auch versteht, ist das ja auch kein Thema.
Ja.
Und im Grunde klingt es ja auch logisch. Ja, ich sag mal,
ja,
früher haben die Autos auch mehr verbraucht als heute.
Ja.
Das ist ja auch eine Entwicklung.
Ja, natürlich. Keine Frage, aber es ist so plakativ, man vergleicht ja, ne, eine Seite mit der anderen und denkt sich, aha, toll, Verschlechterung.
Also wir haben jetzt für den Energieausweis, ich habe ja hier mal einen kleinen Zettel liegen, also wir haben jetzt für den Energieausweis hatten wir eine Folge eigentlich eingeplant und haben jetzt locker 2 Folgen vollgekriegt.
Ja.
Und es gibt wahrscheinlich immer noch Themen, die man besprechen könnte. Aber wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch gerne bei uns. Dann würden wir das gerne dann auch vertiefen, weil wir können nicht alles im Detail besprechen. Nein.
Genau, das ist ja der Sinn dahinter. Dies dient ja erstmal zur Aufklärung, erstmal, dass man erstmal versteht, was ist das überhaupt für ein Begriff, was steckt da überhaupt hinter. Also insofern würden wir uns immer freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Wenn ihr Fragen zum Podcast oder zu Themen habt, seid ihr natürlich herzlichst eingeladen, uns sag mal zu melden oder sich bei uns zu melden unter blitzgedanken@team-krüger.de. Ja. Gerne auch Kritik und an unserem Podcast, ob positiv oder negativ. Ne? Würden uns freuen, wenn wir uns eure Follower begrüßen dürfen auf Facebook und unseren Social Media Kanälen.
Ja.
Ja, insofern ist Peter. Schon wieder Feierabend an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.